SWR 1 Arbeitsplatz mit Lena Stadler.
Herzlich willkommen zur aktuellen Podcast-Folge von SWR 1 Arbeitsplatz. Wer hat ihn noch nicht, den Corona-Koller? Irgendwie nervt diese ganze Pandemie langsam ziemlich, oder? Umso schöner, wenn es auch Lichtblicke gibt, zum Beispiel beim Karlsruher Energieversorger NBW. Dort hat ein Mitarbeiter eine Aktion ins Leben gerufen, bei der man seinen Resturlaub spenden konnte. Und diejenigen, die keinen Urlaub mehr haben, weil wegen Corona alles aufgebraucht, können sich aus diesem Resturlaubstopf bedienen. Ein Beitrag dazu gibt's gleich hier. Außerdem stellen wir eine Firma in der Eifel vor, deren Gründer eigentlich längst im Ruhestand wäre, darauf aber einfach keine Lust hat. Brief der Woche und Ratschläge von unserer Knigge-Expertin haben wir auch noch reingepackt. Aber jetzt reden wir erstmal über folgendes Thema: Crowdworker. Man kann auch Clickworker oder Mikrojobber sagen. Was das ist? Das sind Menschen, die über Online-Plattformen kleine Aufträge annehmen und abarbeiten. Das können Text- und Bildbearbeitung sein, Preisvergleiche, Konkurrenzbeobachtung. Oft verdienen die Menschen nur wenige Euro pro Auftrag. Die Arbeitsverhältnisse sind prekär, es gibt kein Urlaubs- oder Krankengeld, Altersvorsorge, Fehlanzeige. Vergangene Woche hat das Bundesarbeitsgericht in Erfurt eine Entscheidung zugunsten der Crowdworker gefällt. Im aktuellen Fall ist der Kläger nicht als selbstständig, sondern als Arbeitnehmer anzusehen, mit entsprechenden Rechten. Oliver Suchi leitet beim Deutschen Gewerkschaftsbund DGB die Abteilung Digitale Arbeitswelten. Die Entscheidung des Arbeitsgerichts bezieht sich nur auf den konkreten Fall des Klägers. Hat diese Entscheidung jetzt trotzdem Folgen für den Rest der Crowdworker? Also werden sie künftig besser gestellt?
Also aus meiner Sicht ist das schon ein bahnbrechendes Urteil, weil das Bundesarbeitsgericht hier erstmalig und zwar höchstrichterlich festgestellt hat, dass das, was die Plattformbetreiber immer gerne behaupten, nämlich das seien alles Solo-Selbstständige, nicht zutreffend ist. Und das, denke ich, ist auch eine Steilvorlage für die Politik. Der Arbeitsminister hat ja gerade Eckpunkte vorgelegt, um genau diesen Wildwuchs zu regeln. Und das Urteil ist aus meiner Sicht auch sehr modern, weil auf die digitalen oder algorithmischen Steuerungsmöglichkeiten Bezug genommen wird. Denn bei der Frage, bin ich selbstständig oder nicht, ist ja immer die Frage des Weisungsrechts. Und wenn das Bundesarbeitsgericht sagt, es macht eigentlich keinen Unterschied, ob das ein Mensch ist oder ob das algorithmisch gesteuert wird, sodass die Crowdworker letztlich gar nicht frei sind in dem, wie sie arbeiten können, dann hat das natürlich schon eine starke Signalwirkung und wird hoffentlich mit diesem Art Schattenarbeitsmarkt dazu führen, dass wir da neue Regeln bekommen.
Was muss sich Ihrer Meinung nach denn am dringendsten ändern, um diese Menschen besser zu stellen?
Na, man muss ein bisschen differenzieren. Also das ist schon ein ziemlich buntes Spektrum, was sich da auftut. Wir haben es ja zu tun mit so Gigwork, nennt man das. Das sind die Online-Vermittelten, die aber ganz real Lieferdienste oder Ähnliches machen. Da haben viele Anbieter ihr Geschäftsmodell schon umgestellt. Und da werden halt die Leute inzwischen auch angestellt. Meistens nur befristet, auch sehr prekär, aber da hat sich schon was getan. Anders ist es bei Anbietern, die halt sagen, das sind alles Solo-Selbstständige, die bei uns arbeiten. Da tragen wir keine Verantwortung. Die sehen sich quasi als Technologieunternehmen und so kann es nicht weitergehen. Ein Weg ist auf jeden Fall dafür, dass man die Beweislast umkehrt, was den Status angeht, dass die Plattformen nachweisen müssen, dass die Beschäftigten wirklich frei, nicht persönlich abhängig und nicht weisungsgebunden arbeiten. Das würde es sehr, sehr erleichtern zu klären, sind es abhängig Beschäftigte, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer oder sind es tatsächlich selbstständig? Gibt es ja auch.
Wir haben jetzt über das Negative dieser Art von Arbeiten gesprochen, aber bieten diese Jobs nicht auch für manche einfach eine gute Möglichkeit, sich schnell ein bisschen Geld dazu zu verdienen, gerade attraktiv für zum Beispiel Studierende?
Ich habe ja gar nicht gesagt, dass das nur alles schlecht ist. Also es hat halt große Schattenseiten. Plattformarbeit an sich, ich habe das breite Spektrum angesprochen, bietet sehr, sehr viele Möglichkeiten, schnelles Geld zu verdienen. Das ist oft sehr wenig, aber nebenher ist das sicherlich eine Möglichkeit. Das ist auch eine Möglichkeit, überhaupt einen guten Zugang zu kleineren Tätigkeiten zu bekommen. Insofern ist das überhaupt gar nicht per se schlecht. Und wie gesagt, es gibt da sehr, sehr hochqualifizierte Segmente, wo sich Leute selbstständig machen. Das negiert überhaupt keiner. Aber man muss halt eben auch gucken, dass man die Plattformarbeit so regelt, dass das eben dann auch gute Arbeit wird.
Genau, klare Regeln, Sie sprechen es an. Und Sie haben vorhin auch schon das Bundesarbeitsministerium erwähnt. Das hat ein Eckpunktepapier vorgelegt, mit dem die Arbeitsbedingungen für Crowdworker verbessert werden sollen. Was erhoffen Sie sich davon?
Naja, ich erhoffe mir natürlich vor allem, dass diese Eckpunkte jetzt nicht lange Eckpunkte bleiben, sondern dass wir die in einem gemeinsamen Prozess auch ausarbeiten können, auch im Lichte dieses Urteils des Bundesarbeitsgerichtes. und dass wir dann auch schnell zu gesetzlichen Regelungen kommen, die das eben festschreiben, was da gefordert ist. Also da geht es ja um verschiedene Punkte. Das eine ist eben diese Frage der Beweislast, dass nicht jetzt jede Einzelne, die solche Tätigkeiten ausüben, dass die immer wieder nachweisen müssen, sondern dass die Plattformen das nachweisen müssen, wie eigentlich der Stand der Arbeit ist, wie die Arbeit organisiert ist. Das ist ein wichtiger Punkt. Die Frage der sozialen Absicherung von Solo-Selbstständigen ist ohnehin schon lange, also wenn es dann wirklich Selbstständige sind, lange ein politisches Thema. Das soll ja auch angegangen werden. Ich hoffe auch, das wird diese Legislatur noch passieren. Da müssen wir reden über Mindestentgelte. Ich glaube, auch das ist ein wichtiger Punkt. Da muss man dann sehr differenzieren, auch nach Branchen. Also da ist viel zu tun. Ich hoffe, dass wir da möglichst rasch und noch in dieser Legislaturperiode nicht bei Eckpunkten stehen bleiben. Das ist ein guter erster Ansatz, aber wir müssen es jetzt eben praktisch dann auch umsetzen.
Oliver Suchy war das. Er leitet beim Deutschen Gewerkschaftsbund DGB die Abteilung Digitale Arbeitswelten. Vielen Dank fürs Gespräch, Herr Suchy.
Gerne, Dankeschön.
Die Weihnachtsferien stehen bald an. Bei vielen ist dieses Jahr urlaubstechnisch aber gar nicht mehr so viel drin. Zu viel ging bei etlichen im Frühjahr an Urlaubstagen drauf, um die Betreuung der Kinder zu stemmen, als die Kitas und Schulen zu hatten. Trotzdem hätten viele jetzt noch gerne ein paar Tage zusätzlich frei an Weihnachten, um Geschenke einzukaufen, sich um die Kinder zu kümmern oder einfach um mal ein bisschen runterzukommen. Beim Karlsruher Energieversorger NBW hat man einen Weg gefunden, Beschäftigten zusätzlichen Urlaub zu ermöglichen. Die Idee? Wer noch Resturlaub hat und den nicht mehr braucht, konnte ihn spenden. Andere können sich dann aus diesem Resturlaubstopf bedienen. Markus Volk berichtet.
Annika Postler ist Mutter von zwei Kindern. Sie dachte, sie bekommt dieses verrückte Corona-Jahr auch ohne zusätzliche Urlaubstage hin. Aber dann merkte sie, dass das nicht geht.
Ich habe das eigentlich immer hingekriegt, Familie, Beruf, aber jetzt, also ich gehe da auf dem Zahnfleisch, ich weiß nicht, wie ich es machen soll.
Also hat sie im Herbst zusätzliche Tage aus dem Resturlaubstopf beantragt, von denen sie jetzt an Weihnachten profitiert.
Also das war extrem unbürokratisch. Es war eine E-Mail mit einer guten Begründung. Es waren 1,5 Wochen abwarten und danach habe ich eine E-Mail bekommen, dass das genehmigt wurde. Ich habe sogar auch 2 Tage mehr, also ich habe gar nicht getraut, mehr zu bitten und dann habe ich 5 bekommen. Das war wirklich richtig gut in dem Moment für mich.
So wie ihr geht es etwa 200 Kolleginnen und Kollegen. Sie alle freuen sich über die Entlastung. Auf die Idee der Aktion ist NBW-Mitarbeiter Heiko Luft gekommen. Als der erste Lockdown beschlossen wurde, denkt er am Abend mit seiner Frau nach.
Was ist jetzt, wenn die Kinder gern geschlossen werden? Was ist jetzt, wenn alle zu Hause sind? Wie können denn Alleinerziehende jetzt die Kinder betreuen?
Da kam ihm die Idee, seinen Resturlaub zu spenden. Die Idee kommt gut an und der Personalrat setzt sie sofort um.
Diese Aktion wurde innerhalb kürzester Zeit innerhalb der NBW mit allen Gremien, die es bedarf, besprochen und wurde gefühlt innerhalb von 2-3 Wochen umgesetzt.
Und auch bei der Belegschaft stößt Heiko Lufts Idee auf eine Menge Begeisterung, als sie im Intranet bekannt gegeben wird.
Minütlich fast irgendwelche Likes und irgendwelche Rückmeldungen. Ah, klasse Aktion, ich habe noch Urlaub, wie kann ich das tun? Und so wurde im Prinzip der Topf dann aufgefüllt, indem die Kolleginnen und Kollegen den Urlaub einfach stehen gelassen haben zum 31.03.
Die Aktion fand nicht nur in der NBW großen Anklang. Auch andere Unternehmen waren interessiert.
Daimler hat mich angerufen, SAP hat mich angerufen, Siemens hat mich angerufen gehabt. Ich sage, wie habt ihr das denn gemacht? Was habt ihr denn genau? Wie ist das umgesetzt worden? Wer war da alles mitentscheidend? Also es gab schon auch außerhalb der NBW große, große Nachfrage und große Begeisterung, dass man sowas überhaupt macht.
Wer bei der NBW seinen Resturlaub spendet, kann selbst später trotzdem noch auf den Topf zugreifen, falls nötig. Für manche fühlte es sich zunächst ganz schön seltsam an, sich aus dem Urlaubstopf zu bedienen. So auch für Annika Postler.
Ich habe nicht sofort mitgemacht, weil ich auch gedacht habe, das sind ja Urlaubstage von anderen.
Von den knapp 4.500 gespendeten Urlaubstagen sind jetzt noch über 2.000 übrig. Genug, um vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein bisschen Luft rund um die Weihnachtsfeiertage zu verschaffen. Sie müssen nur zugreifen, auch wenn sie vielleicht Hemmungen haben.
So dieses Gefühl, ich schaffe das schon irgendwie. Und ich glaube, das ist ja das Problem. Also wir müssen jetzt fast eher dafür sorgen, dass Leute auch mal aus ihrer Ecke rauskommen, sich das trauen und diesen Antrag stellen.
Antrag auf zusätzlichen Urlaub bei der NBW in Karlsruhe. Damit diejenigen, die wegen der Corona-Krise eigentlich keinen Urlaub mehr haben, doch nochmal zum Zuge kommen. Apropos Urlaub. Eigentlich sollten in Baden-Württemberg die Weihnachtsferien 2 Tage früher beginnen, so der Plan von Ministerpräsident Kretschmann. Das Kultusministerium hat das aber anders gesehen und die 2 zusätzlichen Tage wieder kassiert. Aber irgendwie auch nicht so richtig und für alle. Irgendwie ein Wirrwarr. Die baden-württembergische Kultusministerin Susanne Eisenmann bekommt dafür unseren Brief der Woche von Katharina Krüger.
Liebe Susanne Eisenmann, ich schreibe Ihnen einen Brief, damit Sie sich freuen. Sekunde, jetzt muss ich doch noch mal nachsehen, ob der Südwestrundfunk meine Weihnachtsferien vorgezogen hat oder doch nicht. Ah ja, also nein, hat er nicht. Das bedeutet, dass ich tatsächlich damit dran bin, Ihnen diesen Brief zu schreiben, damit Sie sich freuen. Wir könnten eigentlich auch zoomen, aber mein Mann hat gerade eine Videokonferenz und unser Internet... Hast du nicht?
Nein.
Ah, okay, gut, also doch nicht. Aber wissen Sie was, ich schreibe Ihnen jetzt einfach, denn da kann ich Ihnen ungekämmt aus dem Homeoffice heraus zwischen Kinderknete und Mittagsbesteck ganz in Ruhe gratulieren. Glückwunsch, Sie haben es geschafft. In den Schulen in Baden-Württemberg gibt es am Montag und Dienstag vor Heiligabend nun doch noch Unterricht. Und obwohl so ganz stimmt das ja nicht, ne? Die Großen sollen an den zwei Tagen daheim lernen und die Kleinen sollen in die Schule, müssen aber nicht, richtig? Na, trotzdem Glückwunsch. Und bei der Gelegenheit auch gleich an Ministerpräsident Kretschmann, mit dem Sie sich ja erst nicht über den Ferienbeginn einigen konnten, aber geschenkt. Denn Sie beide werden dazu beitragen, dass die Corona-Infektionszahlen wieder sinken. Wir alle, Eltern, Lehrerinnen, Arbeitgeber, werden Weihnachten nämlich viel zu erschöpft sein, um uns mit mehr als einem Haushalt zu treffen. Schule nein, Schule ja, Ausgangssperren teilweise, diese ständig nassen Masken und wie viel Quadratmeter Abstand müssen wir noch? Wir bleiben zu Hause. Wir machen da nicht mehr mit. Es reicht dann auch mal. Obwohl, naja gut, einkaufen müssen wir natürlich noch. Und in den Gottesdienst wollten wir eigentlich auch gehen, oder wie war das, die Kleinen dürfen und die Großen sollen, müssen aber nicht? Liebe Susanne Eisenmann, um eines würde ich Sie dann aber gern doch noch bitten, jetzt da wir endlich einen Termin für den Ferienstart gefunden haben. Es wäre doch ganz schön, wenn die Weihnachtsferien dann irgendwann auch mal wieder aufhören würden. Ließe sich das einrichten? Ich bin mir sicher, Sie kriegen das hin. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Fan Katharina Krüger.
SWR 1 Arbeitsplatz. Frag die Knigge-Expertin.
Caroline Lüdemann ist unsere Frau, wenn es um korrektes Verhalten am Arbeitsplatz geht. Und darum geht's auch Tamara aus Frankfurt. Sie fragt, wie schreibt man Mails an einen größeren Verteiler, in dem mehrere Hierarchiestufen vertreten sind? Also neben Kolleginnen und Kollegen auch Vorgesetzte. Welche Anrede ist da angemessen? Und hier die Antwort von Caroline Lüdemann.
Meiner Meinung nach eine sehr interessante Frage, bei der wahrscheinlich nicht nur die Anrede an sich, sondern auch die richtige Reihenfolge der Anrede eine Rolle spielen dürfte. Aber jetzt fangen wir mal von vorne an. Die Anrede an sich, die kann ich jetzt leider nicht pauschal vorgeben oder vorschlagen. Es kommt schon drauf an, was in den Unternehmen üblich ist. In manchen Firmen verwendet man ausschließlich die Formulierung Guten Tag und zwar über alle Hierarchiestufen hinweg. In anderen redet man sich eben eher mit Liebe Frau so und so an. Und am förmlichsten ist mit Sicherheit die Formulierung sehr geehrter Herr XY, dann gefolgt von Guten Morgen oder Guten Tag. Also könnte man sich zwischen dem einen oder dem anderen entscheiden. Was ich eher nicht empfehlen würde, ist dieses saloppe Hallo. Das wirkt dann doch ein bisschen zu formlos. Im Zweifelsfall würde ich lieber eine Stufe zu viel wählen als zu wenig und dabei auch immer auf die ranghöchste Person im Verteiler abstellen. Von der Reihenfolge der Anrede ist nicht das Alter oder das Geschlecht entscheidend, das wird auch gern und oft falsch gemacht, sondern ausschließlich die Hierarchie. Also auf gar keinen Fall die Kollegin vor der männlichen Führungskraft ansprechen, das wäre dann genau die falsche Reihenfolge.
Und dann hat Martin aus Bad Kreuznach uns noch geschrieben, wie gehe ich im Job damit um, wenn mir jemand die Hand geben will? Wie lehne ich das so höflich wie möglich ab? Eine wichtige Frage in Zeiten von Corona. Und das sagt unsere Expertin.
Fragen wir jetzt den Knigge, ist der sehr eindeutig und dann müsste man sagen, dass eine ausgestreckte Hand immer angenommen werden muss, um den anderen eben nicht zu brüskieren oder vor den Kopf zu stoßen. Das gilt selbst dann, wenn es dem anderen gar nicht zusteht, den Handschlag anzubieten. Das passiert tatsächlich öfter, zum Beispiel bei Mitarbeitern, die ihrer Führungskraft den Handschlag anbieten, obwohl es umgekehrt korrekt wäre. Es darf nämlich immer der Ranghöhere über die Art der Begrüßung entscheiden. In Zeiten von Corona sehe ich das zugegebenermaßen ein bisschen anders. Da erscheint es natürlich sinnvoller denn je, auf den Handschlag zu verzichten. Allerdings eben wieder ohne den anderen dazu belehren oder vor den Kopf zu stoßen. Vielleicht kann man ja so etwas formulieren wie, ich hoffe, Sie sind damit einverstanden, wenn wir aus aktuellem Anlass auf den Handschlag verzichten. Mir fällt es zugegebenermaßen auch schwer und ich hoffe, wir dürfen das dann bald nachholen. So stellt man sich dann mit dem anderen auf eine Stufe, was die Bedürfnisse bei der Begrüßung angeht. Und das erscheint mir ganz geschickt zu sein.
Unsere Experten beantworten auch Ihre Fragen zu Job, Karriere und Arbeitsrecht. Schicken Sie uns Ihre Fragen an arbeitsplatz@swr1.de.
Die Liebe zum Wein war Grundlage für die Geschäftsidee. Vor einigen Jahren hat der Hausarzt Heinz-Josef Weiß aus Daun in der Eifel seine Praxis aus Altersgründen aufgegeben. Im heimischen Keller stapelten sich die über die Jahre angesammelten Weinkisten. Doch wohin mit all den Schätzen, fragte sich der passionierte Weinliebhaber. Schließlich begann er mit Hilfe eines befreundeten Schreiners aus den alten Kisten und Brettern neue Möbel zu machen. Tische und Stühle vor allem. Heute verarbeitet Formitable jährlich tausende Weinkisten und Fässer zu echten Unikaten. Wolfgang Brauer hat die Firma besucht.
Einst waren in dieser Holzkiste gute Tropfen verpackt. Jetzt interessiert Schreiner Winfried Schüller nur noch der wertvolle Deckel, den er herausbricht. Darauf der edelklingende Name und das Wappen eines französischen Weingutes. Das verzierte Holz, eigentlich Abfall, ist der Rohstoff für die Möbelmanufaktur Formitable in Daun in der Eifel. Sie verziert ihre Möbel mit alten Weindeckeln. Das Lager neben der Produktionshalle ist voll mit Weinkisten aus aller Welt.
Ich gehe davon aus, dass wir so um die 10.000 Kisten haben und genauso viele einzelne Bretter auch nochmal.
Das reicht für die Möbelproduktion von 10 Jahren. Winfried Schüller arbeitet seit 6 Jahren für die Firma. Er kam zu dem Job, weil er Patient beim Dauner Arzt Heinz-Josef Weiß war, dem Firmengründer von Formitable.
Ich bin als Landarzt tätig gewesen, 35 Jahre hier am Ort, und habe den Patienten immer gesagt, wenn sie älter wurden, ihr dürft einen Fehler nicht machen, dass er jetzt in Rente geht und habt keine weitere Aufgabe.
Denn viele seiner älteren Patienten wurden krank, bekamen körperliche Gebrechen oder Depressionen, weil sie plötzlich keine Aufgabe mehr hatten.
Und da habe ich mir vorgenommen, das wird dir nicht passieren und ist mir auch nicht passiert.
Denn der Arzt machte 2014 sein Hobby zum neuen Beruf. Er arbeitete nebenher gerne mit Holz. Außerdem hatte er in seinem Keller viele alte Weinkisten.
Ich kann natürlich auch schlecht was wegwerfen. Meine Frau kann sehr gut was wegwerfen. Und da ergeben sich natürlich auch gewisse Spannungen, sagen wir mal. Und habe das dann praktisch zum Anlass genommen, denen ein neues Leben zu verschaffen, indem sie auf eine Tischplatte aufgebracht werden. Und dann hatten die eine Existenzberechtigung.
Heute gibt es neben Tischen auch Kommoden, Stühle und viele andere Möbel, die mit Weinbrettern verziert sind. Alles Einzelstücke, die nur auf Bestellung gefertigt werden.
Sie sehen hier zum Beispiel auf einem Brett von Château Bechevel, da ist ein Segelschiff abgebildet. Das hat damit zu tun, dass die Weine früher verschifft wurden in andere Länder.
Die Kunden sind meist Privatpersonen, die sich oft Weinbretter eines bestimmten Jahrgangs wünschen, zum Beispiel dem Geburtsjahr ihres Kindes. Inzwischen hat die Firma, die einst in einer Garage begann, 16 Mitarbeiter. Für Arzt Heinz-Josef Weiß, inzwischen 70 Jahre alt, ist die Führung der Firma ein Vollzeitjob.
Also mir macht das Riesenspaß noch. Und solange etwas Spaß macht, wird man das ja nicht aufhören. Außerdem besteht ja eine Firma und eine Firma gibt man nicht einfach auf.
Sagt Heinz-Josef Weiß, der Gründer der Möbelfirma Formitable. Ein Beitrag von Wolfgang Brauer war das und damit sind wir am Ende. Das war unser SWR1 Arbeitsplatz-Podcast. Ich sage danke fürs Zuhören und tschüss.